Deutschlands. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Alle Prolls haben einen Grund zu feiern, denn die Bierdose wird 80, ne? Muss man sagen. Grund genug für uns mit der Weißblechdose zu beschäftigen, denn vom Bier bis zu den Ravioli kann die alles frisch halten, was ein Studentenhaushalt so braucht. Und ich muss sagen, die Ravioli werden sogar immer noch im Hause Finger so frisch gehalten. Ja? Über den Siegeszug der Weißblechdose sprechen wir mit Marketing-Experten Markus Bartelt. Guten Morgen, Markus.
Guten Morgen. So, die Bierdose wird dieser Tage 80, aber auch die Konservendose an sich, die gibt es doch schon deutlich länger, oder?
Ja, die gibt es deutlich länger. Die ist 1809, 1810 patentiert worden. Wie bei so vielen Alltagsgegenständen, die wir nutzen, ist in
Weltraumforschung.
Zum Beispiel, ja, auch da. Ja, Teflonpfanne. Hat das Militär eine ganz große und ganz wichtige Rolle gespielt als Innovator. Denn tatsächlich ging die Initialzündung von Napoleon aus, der schon Ende des 18. Jahrhunderts 12.000 Goldfrancs auslobte für diejenigen, der es schafft, Nahrung haltbarer zu machen. Das heißt, wir hatten auf einmal mehr Menschen, größere Armeen, die bewegt werden mussten und die wollten versorgt werden. Und man stellte damals fest, dass mehr Soldaten an Nahrungsmangel verstorben sind, als tatsächlich durch Waffengewalt. Und Napoleon sagte, wer da eine Erfindung findet, ja, wie wir also Nahrungsmittel haltbarer machen können, jenseits des bis dato üblichen Pökelns und Einsalzens, der kriegt also dieses Geld. Und es war ein französischer Konditormeister, Monsieur Appert, der wiederum aus der Champagne kam und da die Champagnerflaschen quasi vor Augen hatte und feststellte, dass wenn er Glasbehältnisse die Nahrung erhitzt und dann auch luftdicht abschließt, dass sie wesentlich haltbarer sind.
Glasbehältnisse
wohlgemerkt, das heißt.
Also es ist ein Wegglas.
Quasi, ja. Und der hat tatsächlich 12.000 Goldfonds auch kassiert dafür. Und das hat wiederum ein Engländer mitbekommen, der Peter Durand, keine Ahnung.
Durand.
Der von Durand.
Ja,
ich verstehe.
Und da die Engländer eine wesentlich bessere Blechindustrie hatten, eine Metallverarbeitung hatte, hat er dann relativ schnell das vom Glas weiterentwickelt zur Konservendose und hat das sich eben patentieren lassen. Und kurz danach hat in England auch sofort die erste Dosenfabrik aufgemacht.
Aber da sieht man mal wieder, wie Innovation funktioniert. Wahrscheinlich haben die ersten 1.000 Leute, die das probiert haben, einfach nur angefangen, Fleisch nicht mehr in Salz, sondern in andere Sachen einzulegen, um zu gucken, ob es länger hält. War Pfeffer und Erdbeeren und keiner, hat nicht geklappt. Dann hat einer gedacht, ich habe ja Champagnerflaschen, mache ich mal ein bisschen größer und stopfe Essen rein. Das hat schon wieder, der andere sagt, ich habe doch eine Blechindustrie. Also so genial waren die auch alle nicht. Es war ja eine Ketteninnovation.
Ja, natürlich, ja. Also jeder hat seinen Teil dazu beigetragen und das in kleinen Schritten weiterentwickelt, was ja heute auch noch eigentlich relativ
schön
normal ist.
Ja, also richtig Evolution. Jetzt hat dann diese Entwicklung der Konservendose Napoleon, irgendwas gebracht?
Ja, auch die Engländer, das ging zuerst ans Militär und an Expeditionen, witzigerweise, weil, und das muss man sich vor Augen halten, diese Dosen waren damals wirklich noch schwer und dickwandig. Die wurden auch verschlossen, indem sie verlötet wurden. Und sie waren sehr kostbar, weil man brauchte ungefähr eine Handwerkerstunde, um so eine Dose herzustellen. Das heißt, es war noch kein Massenprodukt. Ja. Und deswegen war wirklich das Militär der erste Lieferant, der das bekommen hat. Und die mussten diese Dosen, weil es gab noch keinen Dosenöffner, die mussten diese Dosen tatsächlich mit ihrem Bajonettmesser öffnen, mit anderen spitzen Gegenständen oder mit Hammer und Meißel.
Wer hat denn jetzt 12.000 Goldfrancs ausgelobt, um zu sagen, wie kriegen wir den Mist denn jetzt auf und den Dosenöffner erfunden?
Das ging wieder ganz anders. Also der Dosenöffner ist fast 50 Jahre später erst erfunden worden.
Als die Bajonette ausgestorben waren.
Richtig, also als man auch merkte, dass irgendwie die Fingerkuppen bei Flöten gehen, wenn man eine Konservendose aufmachen wollte. Und das war der Amerikaner Mr. Lyman, der hat das dann sich patentieren lassen tatsächlich, wo man reinratzen konnte und das dann eben aufschneiden konnte. Dann kamen die Flügelvarianten dazu. Aber, kleiner Witz in der Erfindergeschichte, der Dosenöffner wurde fast 50 Jahre nach der Konservendose erst erfunden.
Ja. Oh Mann, jetzt, also meine Schwiegereltern essen durchaus mal eine Thunfischdose, die 20 Jahre alt ist, weil die war ja noch im Regal.
Und die ist doch noch gut, die ist ja noch nicht gebläht.
Haben es auch überlebt so? Also gibt es noch Dosen aus dieser damaligen Zeit, die erhalten sind, wo man sagt, da würde ich mich jetzt mal mit Hammer und Meißel auch ranwagen?
Gibt es noch, mit Sicherheit. Es gibt auch noch aus diesem alten, wenn du so ein Kriegsmuseum gehst, dann wirst du teilweise diese Rationsdosen auch noch finden. Es gibt sogar relativ viele noch aus dem Ersten Weltkrieg. Also auch da wieder die Kriegsbedeutung. Also wir hatten im Ersten Weltkrieg diese Stellungskriege in den Schlachtgräben gehabt. Auch da gab es ja jetzt nicht 2 Kilometer von der Front entfernt irgendwie eine große Truppenversorgungsküche.
Kein McDonald's.
Ja. Das heißt also, auch da wurden die Soldaten an der Frontgrenze mit Konservendosen beköstigt oder verköstigt. Ich würde diese Dosen heute nicht mehr aufmachen wollen, weil diese ersten Bleidosen tatsächlich bleihaltig waren und es kam häufiger vor, weil die Innenbeschichtung noch nicht erfunden war, also die Bleidose ist eine Geschichte voller Missverständnisse, dass die Leute verstorben sind aufgrund von Bleivergiftung.
Ja, ja, also aber lecker war's.
Aber nicht verhungert wenigstens.
nur halt auch, teilweise sind sie verblutet vom Prokeln an der Büchse, haben sie sich dann irgendwie die Finger aufgehört. Nein, lassen wir das. Wir sprechen gleich über den weiteren Siegeszug der Weißblechdose.
Und auch Alternativen zur Blei- und Weißblechdose.
Bleib bitte noch ein bisschen hier, Markus.
Übrigens, hast du wirklich recht, Sven. Also im Ersten Weltkrieg, da gab es noch kein McDonald's in Schützengräben, die mussten mit Burger King auskommen.
Scheißzeit.
2-1.
Weiß ist das Thema der heutigen Sendung und gerade haben wir angefangen, über die Weißblechdose zu sprechen und haben dem 80. Geburtstag der Bierdose gehuldigt. Wir haben jetzt gerade erfahren von Markus Bartelt, unserem Marketing-Experten, wo die Weißblechbüchse eigentlich herkam und dass sie ursprünglich eine Bleibüchse war, was suboptimal für die Gesundheit ist.
Ich dachte, Bleibüchsen sind
doch Dinger,
mit denen man schießt.
Du bist an der Front im Ersten Weltkrieg, wirst nicht erschossen und stirbst an der Bleivergiftung, weil du Gulasch gemampft hast. Das ist doch echt irgendwie, das ist doch nicht nett. Das, ja. Aber aus dieser Bleiblechbüchse Bleiblechbüchse. BBB ist eine Weißblechbüchse geworden und so fand sie auch irgendwann Einzug in den mitteldeutschen Haushalt, kann man sagen. Wann war das denn ungefähr? Wann hat denn die deutsche Hausfrau beschlossen, ich mache jetzt eine Büchse auf, anstatt ich koche jetzt frisch?
Du klingst wie Edmund Stoiber, oder? Die deutsche Hausfrau.
Ja. Ich weiß sehr gut, wie es ist, drei Kinder zu kriegen.
So, also natürlich auch hier ganz klar, wann haben die Deutschen so die richtigen ersten Berührungspunkte mit der Büchse gehabt? Das waren die Care-Pakete. Das heißt also, es kam aus den Vereinigten Staaten rüber, es wurde hier mit verteilt. Und
gab es Öffner?
Damals gab es dann auch schon die Öffner, damals gab es auch schon dann Öffner, die in den Dosen integriert waren, so Fischdosen und ähnliches.
Diese Drehdinger, ne?
Genau, also das heißt, damit wurde Einzug oder hielt die Dose Einzug tatsächlich auch in die deutsche Warenwelt und mit dem Aufkommen der ersten großen Supermärkte gab es auch immer mehr Dosen, ja, ganz klar. Zusammen oder parallel mit einer anderen Entwicklung, über die wir schon mal gesprochen haben, das ist die Tiefkühlkost.
Ja. Und jetzt ist es ja so, dass irgendwann jemand gesagt hat, Mann, Weißblech, ganz schlimm, muss man recyceln, alles andere ist viel besser, vor allem Flaschen und so. Das stimmt heute gar nicht mehr so, hast du erzählt.
Also wenn wir uns mal die Dose angucken oder auch gerade die Bierdose, wir hatten 2002 haben der Dosenpfand. Davor war die Bierdose ja klassisch noch en vogue. Ich weiß nicht, wie es in eurer Jugend war, aber mal so eine Palette Dosenbier hat man sich mal
Champagner aufgewachsen.
Konnte man halt schnell trinken, Kugelschreiber Loch unten rein, oben aufmachen, blub, weg war sie.
Und dann hat das halt irgendwie zusammengeknautscht und weggeschmissen, damit war es das. Durch den Dosenpfand gab es einen sehr, sehr starken Einbruch im Verkauf der Bierdosen vor allen Dingen auch, der sich mittlerweile wieder so ein bisschen abfedert. Also die Bierdose gewinnt wieder an Marktanteilen, allerdings nicht in dem Maße wie vorher. Warum? Relativ simpel. Zum einen
schmeckt nach Blech.
Ja, das ist so eine Geschmacksfrage, da kann man lange diskutieren. Aber zum einen hat man festgestellt, dass der ökologische Fingerabdruck bei der Dose eigentlich gar nicht mehr so schlecht und so schlimm ist. Das heißt, es wird wesentlich weniger Material verwendet bei einer 0,5er Dose. Sie ist immer noch extrem deutlich leichter als eine gleich große Bierflasche für einen halben Liter Bier.
Wichtig für die Logistik, ne?
Also für die Logistik ganz wichtig, weil natürlich damit weniger Transportgewicht anfällt.
Deutlich besser stapelbar.
Besser stapelbar. Und auch eine Flasche natürlich einen sehr, sehr hohen Energieverbrauch hat durch die hohen Schmelztemperaturen beim Glasblasen dann
letztendlich. Und kaputtbarer.
Und natürlich, ja, kaputtbarer.
Und Tiefkühlbier ist ja auch keine Alternative.
Bier zum Lutschen, doch. Das ist, wenn wir Biersuppe haben, dann können wir auch Bier-Eis erfinden. Das hatten wir ja vorhin das heißt, unterm Strich ist in diesem Getränkevergleich die Glasflasche eigentlich mit das Schlechteste, was das angeht von der Produktionsenergie her und die Dose gar nicht so schlecht. Und ein weiterer Punkt, warum sie sich jetzt wieder ein bisschen belebt, ist, dass ganz viele Getränkemärkte dazu übergegangen sind, eben auch die Dose wieder als recycelbar entgegenzunehmen. Es war nämlich am Anfang ein bisschen schwieriger, sodass heute tatsächlich weit über 90% der Bierdosen oder auch anderer Getränkedosen wieder in den Aufnahmestationen landet und tatsächlich auch wieder in dem Recycling zugeführt werden kann.
Jetzt gibt es ja ein Dosenphänomen meiner Jugend, Kindheit, sage ich mal. Ich bin ja Kind des Westens, wenn auch nicht so richtig, weil in Spandau groß geworden, aber in West-Berlin, gehört der Spandau, ja, gab es immer Senatsreserve. Mhm. Das waren ja so gülden wirkende, ganz simpel bedruckte Büchsen und da war Rindfleischkonserve drin und zwar gingen die immer in die Supermärkte, wenn der Senat seine Fleischreserve austauschen musste, weil die irgendwann ablaufen. Das heißt, man hatte quasi unterjährig durchgehend diese Senatsreserven. Kennt ihr das Phänomen? Habt ihr das mal gegessen?
Nee.
Ich weiß gar nicht, gibt es Senatsreserve überhaupt noch?
Nee, die sind aufgelöst worden.
Ach,
mit dem Ende des Kalten Krieges.
Waren die lecker?
Nee, also es gab eine Kombination, ja, das war gut, war okay, war echt gutes Rindfleisch für einen guten Preis, aber wir haben früher dann immer so diese Fertignudelmischung Miracoli genommen und in die Bolognese dann Senatsreserve rein. Und das ist so ein Geschmack meiner Kindheit, das war der Hammer. Es hat wirklich gut geschmeckt.
Aber das war echt lecker. Das war echt lecker. Genau der Grund, warum Konservendosen auch heute noch existent sind, weil wir könnten ja alles frisch einkaufen und alles selber machen, natürlich, aber die Dose ist unglaublich haltbar. Das heißt, wenn du abends Hunger hast und du was nicht einkaufen kannst, ja, eine Dose aufmachen und die schneller hitzen. Das ist sehr, sehr bequem.
Vorausgesetzt, du hast ein Bajonett.
Und gerade auch bei älteren Menschen, wo man vielleicht sagt, Mensch, das ist denen zu anstrengend, dass sie alles schnippeln und machen müssen. Oder bei Studenten, die keinen Bock dazu haben.
Oder bei sonstigen faulen Säcken.
Es ist relativ einfach, Dose Ravioli, also bevor ich die Ravioli selber frisch kaufe oder womöglich noch selber mache, das kostet ja alles Zeit, Dose aufrinnen, top, fertig. Und wie gesagt, sehr, sehr lange haltbar. Wir sehen das ja immer wieder, wenn eine Krise ausbricht, dann sieht man so die Zeitungsmeldungen oder auch so Fernsehnachrichten, wo es dann so Leute gibt, die anfangen, für den Notfall sich mit einem ganzen
Texas Feuertopf
einzudecken mit Konserven, dass wenn mal was sein sollte, sie wirklich genug zu essen haben.
Svens Kindheit schmeckte nach Eberhard Diepgen, aufgelöst in Miracoli, seine Jugend dann nach Hansapilz. Das alles aus der Dose, zumindest die Bierdose ist 80 geworden. Markus Bartelt, unser Marketing-Experte, ist viel jünger und noch jünger ist der Blog-Eintrag zum Thema auf marketing-mit-2k.de. Dankeschön, Markus.
Einen schönen Sonntag
Vielen noch. Dank für den Besuch, Markus. Ciao.
2 auf 1.